Ende Mai war ich zu 6 Tagen der Stille unterwegs. Möchte ein bisschen davon erzählen und dann auch in die Predigt überleiten. Immer wenn ich erzählt habe, ich fahre zu Tagen der Stille oder ich war bei Tagen der Stille, dann hat das verschiedene Dinge ausgelöst bei meinem Gegenüber. Da war erstmal so eine Verunsicherung. Was? Tage der Stille? Und da habe ich ein bisschen erzählt, ja, 6 Tage Schweigen und so. Und dann war das für viele nicht greifbar. Die haben gesagt, ja, wie geht das? Ja, wie kann man 6 Tage irgendwie nicht reden? Und was hast du da gemacht? Und muss das sein? Also ganz viel Interesse einerseits, Neugierde, aber irgendwie auch so ein komisches Gefühl, ja, damit hat man keine Erfahrung mit dieser Stille, mit diesem Schweigen. Auch die Frage, ist das nicht irgendwie langweilig? Ja, was passiert denn da eigentlich mit einem, wenn man da 6 Tage irgendwie gar nichts macht scheinbar? Ja. Der Rahmen von diesen Tagen der Stille, das war ein fester Rahmen. Also es war so eine evangelische Kommunität, so ein bisschen so fast wie klösterliches Leben. Das heißt, da gab es dann so Schwestern, die da gelebt haben. Und ich habe dann teilgenommen an diesen Stundengebeten, morgens, mittags, abends. Das war getaktet. Und abends gab es dann einen kleinen Gottesdienst mit der Gruppe von Teilnehmern. Da waren 8 Teilnehmer, die an diesen Tagen der Stille teilgenommen haben, wo wir uns dann getroffen haben. Bei den Mahlzeiten war es so, und überhaupt in dieser ganzen Zeit, wir hatten kein persönliches Gespräch untereinander. Wir haben angefangen mit einer Mahlzeit, da haben wir noch gesprochen und einer hat sich dann schon gleich beschwert und hat gesagt, ja, ich habe gedacht, hier sind Tage der Stille, warum reden wir jetzt hier? Und dann sind wir in das Schweigen hineingegangen und haben dann tatsächlich 6 Tage lang geschwiegen, auch bei den Mahlzeiten. Und das war total schön. Gut, jetzt komme ich auch aus einem familiären Umfeld mit 3 kleinen Kindern, wo immer was los ist und wo immer geredet wird und einer will immer was und so. Ich habe das total genossen, dass man zum Essen hingehen konnte und man konnte sich dann an einen Tisch setzen. Man saß dann zusammen mit anderen Teilnehmern und man musste keinen Smalltalk machen. Man musste nicht irgendwie sich aufeinander einlassen und fragen, ja, und wie geht's dir so, was hast du so erlebt? Sondern man war ganz bei sich und das war total befreiend. Erstmal ungewohnt, ja, jeder hat irgendwie gedacht, ja, wie komme ich denn jetzt an die Butter und so, ne? Wie mache ich das? Also es war auch kein Gesetz, das wir jetzt nicht sagen durften, aber man kam irgendwie klar, wir waren sehr aufmerksam und sehr höflich miteinander und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und in diesen 6 Tagen haben wir uns sehr gut kennengelernt als Gruppe, obwohl wir nicht geredet haben. Also ich hätte von jedem, der da war, hätte ich irgendwie so ein DIN A4-Blatt schreiben können, was das für ein Typ ist, ohne zu wissen, was in ihm vorgeht. Das war schon spannend genug. Wir hatten dann jeder ein persönliches Gespräch mit einem Begleiter, morgens ein halbstündiges Gespräch, wo man einfach erzählen konnte, was in dieser Zeit der Stille in einem denn passiert. Welche Regungen und Gedanken, welche Gefühle hochkommen und dann bist du dann ins Gespräch gegangen und dann wurde da versucht, irgendwie weiter zu führen und letztendlich auch herauszufinden, was Gott denn zu sagen hat in diesen Zeiten der Stille für dich ganz persönlich. Ich habe gemerkt, dass meine Sinne in dieser Zeit enorm geschärft werden. Also du wirst sehr empfänglich, weil du in dieser Ruhe bist. Du hast zwar die Gottesdienste und die Andachten und du singst auch die Lieder natürlich, aber sonst hast du ja Schweigen und du wirst sehr aufmerksam für alles, was du mit Sinnen aufnehmen kannst. Also für die Gerüche der Blumen, ja, so draußen, den Duft des Rapsfeldes war es da und der Fliederduft. Du hörst irgendwie auch auf die Vögel ganz anders, weil du aus dem Schweigen kommst, bist du sehr, sehr empfänglich für diese Sinnesregungen. Das heißt, man fokussiert sich irgendwie, man fährt so das ganze Leben irgendwie herunter, so ein bisschen, was Olga gesagt hat, man klammert Sachen aus seinem Leben aus, die bisher eine Rolle spielten und man kommt zur Ruhe und entdeckt dann, ja, was entdeckt man denn dann? Komme ich gleich noch dazu, was man dann entdeckt. Man fokussiert sich, man hört Gottes Stimme auch anders und man wird in seinem Innersten berührt. So habe ich das erlebt. Weil man nicht mit Aufgaben beschäftigt ist und mit seiner To-Do-Liste und was als nächstes kommt, bist du ganz bei dir. Und Gott schafft es dann in dieser Zeit der Stille, dein Innerstes zu berühren. Und so gingen die 6 Tage für mich irgendwie sehr, sehr schnell vorbei. Und es war eine ganz, ganz wertvolle, eine ganz wohltuende Zeit, herausfordernd, aber auch heilsam und sehr angenehm, sehr angenehm. Also wenn du Angst hast irgendwie vor Stille und vor Schweigen und so, dann möchte ich dir diese Angst nehmen und sagen, hey, probier das doch irgendwie mal aus. Fang doch mal klein an. Geh doch mal in die Stille. Probier es irgendwie in deinem Alltag aus mal einzubauen. Sei doch mal ruhig. Manchmal denken wir auch immer in unserer Beziehung zu Gott, ja, da müssen wir auch reden und beten und dann müssen wir etwas tun. Vielleicht einfach mal eine Stunde nichts machen und einfach mal hören und gucken, was kommt. Möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel Einladung zur Stille. Einladung zur Stille. Gott lädt uns in die Stille ein. Wir wollen ja Jesus nachfolgen, ja? Das ist unser Motto, unser Lebensmotto als Christen. Wir sind Jesus Nachfolger. Und als Jesus Nachfolger, da gucken wir das, was Jesus gesagt hat. Und wir wollen das umsetzen, was er gesagt hat. Wir wollen gehorsam sein. Wir nehmen das uns zu Herzen. Wir wollen das umsetzen. Bergpredigt, haben wir die ganze Predigtreihe so durchgegangen, ja? Da sind viele wichtige Dinge, die wir uns zu Herzen nehmen und die wir praktizieren wollen in unserem Leben. Aber es ist zu kurz gegriffen, glaube ich, wenn wir nur das Leben wollen, was Jesus gesagt hat. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann lohnt es sich, genauso drauf zu schauen, wie hat denn Jesus gelebt? Wie war denn seine Lebensart und seine Lebensweise? Und was können wir daraus lernen? Jesus, er hat auch Kraft und Zeit in der Stille verbracht. Lesen wir an vielen Punkten. Als immer mehr Volk zu Jesus kam, zog er sich in die Einsamkeit zurück und betete. Lukas 5, Vers 16. Bevor er die 12 auswählt und sie zu seinen Jüngern macht, begab es sich in jenen Tagen, dass er auf den Berg ging, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Lukas 6, Vers 12. Nach dem Tod von Johannes dem Täufer zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Matthäus 14, Vers 13. Nach der Speisung der 5000 stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Matthäus 14, Vers 23. Und so weiter und so weiter. Das war die Lebensweise von Jesus. Immer wieder in seinem Alltag lesen wir, er hat sich zurückgezogen, er hat sich entfernt von den Menschen, er wollte nicht im Trubel mitmischen die ganze Zeit, sondern er brauchte diese Zeit für sich ganz allein zu sein, an einen einsamen Ort zu gehen, was auch immer dieser einsame Ort war, im Garten Gethsemane, irgendwo in der Wüste oder irgendwo auf dem Boot alleine, und er wollte Gemeinschaft haben mit Gott. Er wollte einfach nur da sein. Er wollte auftanken. Er brauchte vielleicht auch Inspiration. Er brauchte Weisheit von seinem himmlischen Vater. Er zog sich zurück aus dem laufenden Geschäft. Und das war sicherlich auch nicht einfach, weil seine Jünger wollten was von ihm. Dann wollten die Leute, die ihn hören wollten und die Wunder erleben wollten, die wollten was von ihm. Das heißt, da gab es Leute, die Ansprüche hatten an ihn, und die hat er enttäuscht, indem er sich zurückzog und gesagt hat, nein, mir ist wichtiger, dass ich mich in die Stille zurückziehe. Das finde ich sehr vorbildlich. Finde ich sehr vorbildlich, auch für uns heute, dass Jesus, unser großes Vorbild, dem wir nachfolgen wollen, er zog sich in die Stille zurück und er praktizierte diese Stille. Und es war für ihn sicherlich auch kein Selbstläufer und auch nicht einfach. Heute ist es für uns auch nicht einfach. Wir sagen mal, wir haben keine Zeit und ist alles so stressig. Aber für Jesus war es auch kein Selbstläufer. Er musste das wollen und er musste das umsetzen, diese Zeiten der Stille zu suchen. Jesus, er hatte Orte und Zeiten der Stille in seinem Lebensrhythmus. Wenn schon er als der Sohn Gottes das in seinem Leben gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das heute, 2000 Jahre später, in unserer Zeit, als seine Nachfolger, diese Zeiten der Stille. Wie sieht das bei dir aus, ganz praktisch? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht dein Lebensrhythmus aus? Hast du irgendwo in deinem Lebensrhythmus, in deinem Wochen-, in deinem Monats-, in deinem Jahresrhythmus, hast du diese Zeiten der Stille, wo du einfach nur nichts machst, aber dein Ohr aufmachst für Gott? Urlaub ist nicht automatisch Zeit der Stille. Vielleicht hast du es auch schon festgestellt. Manchmal nimmt man sich im Urlaub mehr Sachen vor, als irgendwie im normalen Alltag, dann will man alles aufholen und dann will man irgendwie ganz viel angucken und ganz viel erleben und so. Hat alles seine Berechtigung. Aber wo ist dieser Raum in unserem Leben, wo ich einfach nur da bin und auf meiner Agenda steht eigentlich nichts? Steht nur Stille, steht nur Gott. Mal gucken, wie er die Zeit füllt. Kennen wir das überhaupt noch? Ich würde gerne eine Umfrage machen, ob wir das kennen. Ich glaube, wir in unserer Zeit heute, wir haben das größtenteils verlernt. Und wir müssen das, ist meine Überzeugung, wir müssen das wieder neu erlernen, weil das so wichtig ist und weil das wichtig ist für unser Leben und weil das gut tut für unser geistliches Leben. Hast du Orte und Zeiten der Stille in deinem Lebensrhythmus eingebaut? Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben über diesen Punkt der Stille. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Jedes für sich genommen hat tiefe Abgründe und Gefahren. Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um. Interessante Worte, herausfordernde Worte, die deutlich machen, es geht nicht darum, jetzt als Eremit ins Kloster zu gehen und immer nur Stille zu haben und allein zu sein. Das ist für manche vielleicht eine Berufung, für die allermeisten aber nicht. Sondern es geht darum, das Leben in der Gemeinschaft, auch in der Gemeinschaft der Gemeinde, der Kleingruppe, miteinander unterwegs sein, zusammenzubringen, aber mit Zeiten der Stille, für mich. Und Zeiten der Stille meine ich jetzt auch nicht hier Gottesdienst, dass wir jetzt alle immer ruhig sein müssen, sondern wie lebe ich Stille in meinem Leben? Und Bonhoeffer, er sagt, diese beiden Punkte, Gemeinschaft und Alleinsein, die müssen zusammengehen und dann bringen sie Kraft. Und dann kommt etwas in unser Leben hinein, was wir sonst nicht haben. Und ich glaube, dass die allermeisten von uns, so wie ich uns wahrnehme, wir haben weniger Schwierigkeiten mit der Gemeinschaft, wir genießen Gemeinschaft, aber wir haben vielleicht eher Schwierigkeiten damit, mit dem Alleinsein und mit der Stille, weil unsere Gesellschaft uns das gar nicht mehr zeigt, wie das geht und uns die Kraft raubt und die Perspektive raubt an diesem Punkt. Frag dich doch mal, was fordert dich denn mehr heraus persönlich? Es gibt auch die anderen Leute, die irgendwie gerne allein sind und wo Gemeinschaft anstrengend ist. Was fordert dich heraus? Die Zeit der Ruhe und des Stillseins alleine oder die Zeit der Gemeinschaft? Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Jesaja, Kapitel 30, die Verse 15 bis 16. Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahinfliegen. Deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten. Deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Ganz altes Wort hier von Jesaja, hat den Hintergrund, politisch-militärischer Hintergrund. Israel war zweigeteilt, das Südreich existierte damals noch. Und Israel ist ja immer zwischen den Großmächten gewesen. Zwischen Ägypten auf der einen Seite und dann zwischen Babylonien oder Assur auf der anderen Seite und war so Spielball der Mächte. In dieser Landbrücke, wo dann immer die Armeen auch durchmarschiert sind, wenn sie den anderen eins auf die Rübe geben wollten, mussten sie durch Israel durchgehen. Und Israel war immer in der Situation, dass sie herausgefordert waren, Gott zu vertrauen, dass Gott für sie kämpft. Und das haben sie auch ganz oft erlebt, wo sie eigentlich gar nicht viel gemacht haben, sondern sie haben Gott vertraut, sie waren still und dann haben sie zwar ihre Soldaten gegeben und das waren keine gut ausgerüsteten Soldaten, das war so das normale Fußvolk und Gott hat trotzdem Sieg gegeben, übernatürlich. Komische Sachen sind passiert, obwohl sie ruhig waren und ihm vertraut haben und nicht auf ihre eigene Stärke gebaut haben. Und Israel war immer in der Herausforderung, ja, vertrauen wir Gott auch in der nächsten Herausforderung militärischerseits oder vertrauen wir nicht? Und hier, da war das Südreich in der Situation, dass sie ein Militärbündnis vor Augen hatten. Sie wollten mit Ägypten kooperieren und Ägypten war eine Großmacht und die sollten sich schützen vor Assur. Und die Ägypter, die hatten nicht nur Fußvolk, sondern sie hatten Streitwagen und Pferde. Und Gott sagt, hey, kommt doch bei mir zur Ruhe, seid still in mir und vertraut doch auf mich und meine Kraft. Und vertraut nicht in eure Militärbündnisse, vertraut nicht in euren menschlichen Aktionismus an diesem Punkt. Und dann spricht er klare Worte, ja, wenn ihr hier auf die Pferde vertraut und auf diese militärischen, heute wird man irgendwie Panzer sagen oder so, also auf diese bessere Ausrüstung, das wird euch nichts bringen, dann müsst ihr vor den Feinden fliehen. Ihr habt Nachteil dadurch. Ich möchte das übertragen, auch auf unsere Situation. Letztendlich steht bei uns auch diese Frage da, wem vertrauen wir denn mit unserem Leben? Vertrauen wir darauf, dass wir in der Stille bei Gott das bekommen, was wir für unser Leben brauchen, was uns Stärke gibt, was uns Kraft gibt, was uns unser Innerstes füllt, die Sehnsucht unseres Lebens stillt? Oder versuchen wir Bündnisse zu machen und irgendwie Kraft von anderswo herzuziehen und da zu kooperieren, wo wir nicht auf Gott vertrauen? Wir haben jetzt keine militärischen Bündnisse im Kopf, sicherlich, ja, sondern es sind andere Dinge, wo wir außerhalb suchen und nicht bei Gott. Und letztendlich ist diese Einladung, in die Stille zu kommen, bei Gott zur Ruhe zu kommen und nichts zu machen, ist immer so eine Frage, vertraue ich denn Gott, dass er diese Zeit des Nichtstuns füllt mit dem, was er für mich hat, was gut und hilfreich ist für mich? Ich könnte ja auch 6 Tage lang arbeiten. Also hier meine Tage der Stille, ja. Denkt ihr vielleicht, ja, der Pastor, warum hat er nicht 6 Tage gearbeitet? Wäre doch viel effektiver gewesen. Und genauso für unser eigenes Leben. Wir könnten immer noch mehr tun. Wir könnten immer noch mehr machen und wir könnten die Zeit immer noch besser füllen, denken wir, und effektiver sein und noch was obendrauf und hier und da und alles irgendwie auch für Gott und im Reich Gottes unterwegs sein. Das gibt's ja auch ganz, ganz fromm, die ganze Geschichte. Aber worauf vertraue ich? Vertraue ich auf meine eigene Effektivität oder vertraue ich darauf, dass Gott mir in der Stille begegnet und dass das letztendlich viel besser und viel effektiver ist und viel heilsamer, als wenn ich 6 Tage arbeiten würde? Wie geht es uns bei diesem Thema? Wie groß ist unser Vertrauen, dass Gott uns in der Stille begegnen kann? Und das kann ganz praktisch sein, ja, dass du dich fragst in deinem Alltag, wie kann ich denn so eine stille Zeit irgendwie einplanen? Kann ich mir überhaupt leisten, in meiner jetzigen familiären Situation, dass ich mich mal an einem Wochenende für 3 oder 4 Stunden rausziehe aus dem normalen Familienalltag? Müsste ich nicht präsent sein, ja, für meine Kinder, für meine Frau und so weiter? Wäre das nicht effektiver? Und diese Fragen sind ja da und die sind auch total berechtigt. Und manchmal ist es bestimmt auch gut, das so zu machen und sagen, ja, ich bin jetzt hier präsent in der Familie, hat alles seinen Stellenwert. Und trotzdem glaube ich, ist es manchmal, wenn wir den Weg gehen und Gott vertrauen und sagen, okay, Gott, aber ich nehme mir Zeit für dich und will bei dir auftanken und mich beschenken lassen. Und dann brauchst du vielleicht gar nicht 3 oder 4 Stunden, sondern du gehst mal 2 Stunden alleine irgendwie durch den Wald oder was auch immer du machst und wirst ruhig und lässt dich beschenken von Gott. Dann ist nachher die Zeit, die du hast für die Familie, für die Ehefrau, für die Kinder, ist qualitativ hochwertiger, als wenn du das ganze Wochenende Zeit mit ihnen hast. Verstehen wir? Gott, er muss uns füllen. Er kann uns was geben, dass wir was geben können. Wenn wir einfach nur so arbeiten wollen, dann ist es oft zu wenig. Dann hat es nicht so den Effekt. 3 Kennzeichen unserer Zeit, die den Weg in die Stille erschweren. Ich glaube, wir sind sehr herausgefordert in unserer heutigen Zeit, weil alles in unserer Gesellschaft dagegen arbeitet, dass wir zur Ruhe kommen. Der erste Punkt, wir erleben eine Überflutung von Reizen. wir sind umgeben von Dingen, die irgendwie kommen und wo wir abgelenkt sind. Ne? Im Computer, in den Medien, überall kommt immer was Neues. Da ist so vieles, was es vor 100 Jahren und vor 2000 Jahren so noch gar nicht gab. Eine Überflutung von Reizen, die auf unser Leben einströmen. Dann noch eine Überfrachtung von Aufgaben. Eine Überfrachtung von Aufgaben. Da, wo man vielleicht früher fokussierter war und man wusste, das ist mein Arbeitsbereich und hier ist auch die Grenze und so, da ist es heute so, dass alles irgendwie, man weiß gar nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Es ist so komplex und alles so miteinander verwoben und man hat gar keine klaren Grenzen mehr zwischen Arbeit und zwischen Privatleben. Alles ist irgendwie so durchlässig geworden. Sehr, sehr anstrengend. Eine Überfrachtung von Aufgaben. Hast du auch eine To-Do-Liste, so, was du alles noch machen musst? Die ist meistens voll, ne? Die ist meistens irgendwie voll. Und dann drittens ein Überangebot von Informationen. Man bekommt so viele Informationen von überall her, sei es aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus den Printmedien. Du bist informiert, was irgendwo ganz weit weg passiert. Früher, da hat kein Hahn danach gekräht, du wusstest nichts davon und heute hast du es eine Viertelstunde später, kommt die Nachricht irgendwie über den Nachrichtenticker, ja, in China ist das und das passiert. Und ja, ist ja interessant. Und schon hast du wieder eine Information, die dich eigentlich gar nicht interessiert, aber die da ist. So viel Information. Und all diese drei Punkte, die ziehen uns weg von dieser Stille. Die wollen unser Leben irgendwie so bearbeiten und uns so in Griff nehmen, dass wir gar nicht mehr so automatisch in die Stille kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir auch Entscheidungen treffen, dass wir sagen, ja, will ich mich dem einfach so ausliefern und da mitmachen? Oder will ich da Grenzen setzen? Das, was Olga gesagt hat, so die Erkenntnis, ja, muss ich denn immer überall mitmachen? Ja, kann ich mich nicht mal rausziehen und fasten? Letztendlich ist es ja ein Medienfasten. Ist das nicht vielleicht mal angebracht? Ein Medienfasten? Computerspiele fasten? Ja, was auch immer dein Problem ist und deine Herausforderung ist, dass wir da mit Selbstbeherrschung unterwegs sind. Das ist eine andere Form von Keuschheit. Ja, dass man erkennt, okay, ich brauche das alles nicht und ich will mich auf das eine fokussieren. Dass man nicht überall mitmacht. Und das ist ein harter Kampf, weil wir irgendwie in der Kultur groß werden und dazu tendieren, mitzumachen. Letztendlich führt all das zu einem ungesunden Lebensstil. Ja, zu einem Suchtverhalten teilweise, zu fehlender Konzentration, manchmal auch zu psychischer Labilität. Ich habe gelesen, ein Zitat hier, je unerfüllter die Seele des Menschen ist, umso mehr treibt sie ihn in die Aktivität, in die Zerstreuung oder ins Essen. Je unerfüllter die Seele des Menschen ist, umso mehr treibt sie ihn in die Aktivität, in die Zerstreuung oder ins Essen. Und da sagen wir schon, wenn wir das so hören und mitkriegen, und auch aus unserem eigenen Leben vielleicht merken, boah, ich habe so eine Sehnsucht nach Ruhe. Und diese Sehnsucht nach Ruhe, die ist ganz, ganz hoch. Ich weiß, vor 20 Jahren ungefähr, da war ich schon gerne wandern. Ja, so. Und damals war Wandern richtig uncool. Wenn ich dann gesagt habe, ich gehe gerne wandern, dann haben viele Leute in meinem Alter, die konnten das nicht verstehen. Die hatten da andere Sportarten. Ne? Heute ist Wandern Trendsport. Ja, so. Irgendwie halb Deutschland wandert und geht in die Natur. Und das hat was damit zu tun, glaube ich. Diese Sehnsucht nach Ruhe, diese Sehnsucht nach Stille, diese Sehnsucht nach Natur. Einfach mal abschalten, weil der Anspruch höher geworden ist. Also geht ruhig wandern, das ist gut. Aber diese Stille, das tut uns nicht einfach nur menschlich gut. Das ist schon gut genug, wenn wir zur Stille kommen an dem Punkt, sondern das hat eine geistliche Komponente, eine geistliche Auswirkung, nämlich da, wo wir zur Ruhe kommen, da werden wir empfänglich für Gottes Reden. Das bedingt einander. da wo ich in meinem Alltag nur funktioniere und arbeite und immer in Bewegung bin, dann kann ich Gottes Stimme, die immer redend da ist, die nehme ich nicht mehr so wahr. Da kann Gott ganz, ganz viel reden und er will ganz viel hineinsprechen in mein Leben, aber ich bin nicht empfänglich dafür, weil ich in dieser Unruhe unterwegs bin. Das heißt, da, wo wir in diese Ruhe eintauchen und wo wir in unserem Leben Fenster der Ruhe öffnen, da hören wir Gottes Stimme wieder lauter und deutlicher. Manchmal, weil wir auch von dieser Kultur kommen, haben wir die Hoffnung, wenn ich auf die nächste Konferenz fahre, wenn ich das nächste geistliche Event mitnehme, und es gibt ganz viele gute Konferenzen und ganz viele gute Events und so, dann höre ich Gottes Stimme wieder. Und das kann auch mal gut sein, dass das so ist. Aber wenn das ein Lebensmuster ist, dass man irgendwo anders den Reiz noch erhöhen muss, dass man Gottes Gegenwart wieder stärker wahrnimmt, dann ist irgendwie was falsch. Ich glaube, dass wir im Alltag brauchen wir diese Fenster der Ruhe, wo ich ganz persönlich ohne großes Konferenzsetting, ohne den gesalbten Sprecher von sonst woher, dass ich Gott wahrnehme. Weil Gott ist ja nicht nur da, sondern er ist auch hier. Er ist nicht nur bei dem, sondern er ist auch bei mir. Und er möchte zu mir sprechen, ganz persönlich. Ganz leise, ganz heilsam. Ein Zitat von Thomas Harry. Thomas Harry war ja letztes Jahr hier, hat einige Bücher geschrieben und das ist aus dem Buch Echt und Stark, ein sehr gutes Buch. Er schreibt, wenn es in meinem persönlichen Umgang mit Gott keine Ruhe, keine Stille, keine Fähigkeit zur Konzentration und zum Hören gibt, dann finde ich auch für mein restliches Leben keine Ruhe und Entspannung. Denn Unruhe und Verspannung blockieren die Sinne, in denen es zur Gottesbegegnung kommt. Denn Unruhe und Verspannung blockieren die Sinne, in denen es zur Gottesbegegnung kommt. Frag dich doch mal, wie nimmst du Gott wahr in deinem Leben und wann hast du Gottes Reden für dich persönlich das letzte Mal so klar gehört? Und vielleicht stellst du fest, boah, ist schon irgendwie ganz, ganz lange her und da ist gar nicht so viel. Und dann frag dich doch mal, okay, wie voll getaktet ist dein Leben? Und wann hast du mal so eine Zeit der Stille gehabt, das letzte Mal, dass Gott auch reden konnte? Und probier es doch einfach mal aus. Ganz entspannt. Jetzt nicht mit dem Wahnsinnsdruck, ja, dann muss das und das passieren, sondern gib Gott die Gelegenheit, er lädt dich ein, in die Stille zu kommen, gib Gott die Gelegenheit, dass er einfach mal dich ansprechen kann in der Stille. Was passiert in der Stille? Was hören wir? Zwei Punkte. Der erste Punkt, wir hören in uns selbst hinein. Wir nehmen uns selbst wahr und bekommen eine Wahrnehmung für uns. Wenn wir zur Stille kommen und dann jetzt nicht nur vielleicht 5 Minuten mal, sondern ein bisschen länger, dann kommen Gefühle und Gedanken unseres Innersten zum Vorschein. Das heißt, ich bekomme in der Stille eine Berührung mit mir selbst. Und das ist nicht immer toll, weil du kommst mit deinen Grenzen und mit deinen Schattenseiten in Berührung. Und manchmal hält uns das vielleicht sogar davon ab, in diese Stille hineinzukommen. Wir arbeiten lieber und sind beschäftigt, weil wir vielleicht schon ahnen, wenn ich zur Ruhe kommen würde, dann müsste ich mich ja mit den Problemfeldern meines Lebens auseinandersetzen. Und dann müsste ich das aufarbeiten und dann müsste ich da Gott dranlassen und dann kommt das vielleicht hoch an Gefühlen und so weiter. Es ist leichter, dann einfach das zu übertünchen. Aber es ist zu kurz gegriffen. Gott lädt uns ein, in die Stille zu kommen und dann passieren diese Dinge, dass wir uns selbst wahrnehmen und dann möchte er diese Dinge ja berühren und heil werden lassen. Manchmal verordnet uns Gott so eine Zwangspause. dass wir rausgenommen werden aus diesem Alltag durch Krankheit oder so, ja, wo auf einmal nichts mehr so ist, wie es vorher war, und dann bist du da im Krankenhaus oder zu Hause und bist mit dir herausgefordert und hörst hinein, und da beginnen Prozesse, die nicht immer leicht sind, aber die heilsam sind. Also man hört in sich selbst hinein. Manchmal erschrickt man vor dieser Stille, weil man das Gefühl hat, ja, es geschieht ja nichts. Es passiert ja nichts. Aber Gott ist ja da, der einen hält und der einem begegnet in dieser Stille. Ich glaube, dass man in dieser Stille für sich persönlich auch Kraft bekommt zur Veränderung. Manchmal denkt man, okay, ich muss das und das in meinem Leben noch ändern, und man strengt sich ganz doll an, dass man das selbst verändern will. Aber ich glaube, das funktioniert meistens nicht. Aber ich glaube, in der Begegnung mit Gott in der Stille bekommt man Kraft und Mut von Gott, dass man tatsächlich Veränderungsprozesse gehen kann, weil er diese Punkte antippt und einem die Kraft gibt. Nicht, weil man sich da selbst irgendwie so verkrampft. Es kann sein, dass Gefühle hochkommen in dieser Zeit. Gefühle, Scham über unsere eigene Schuld, über das Versagen, Furcht, Resignation, Bitterkeit, Unglaube, Einsamkeit, dass unbearbeitete Konflikte hochkommen und so weiter und so weiter. Deswegen ist es gut, wenn man mit diesen Gefühlen, die einem begegnen, jemanden hat, mit dem man reden kann. Wo man sagen kann, du, das und das beschäftige ich mich gerade. Das und das ist gerade hochgekommen in der letzten Zeit, als ich spazieren war, wie auch immer, dass es nicht bei einem selbst bleibt. Dass man einen guten Freund hat, einen Seelsorger, wo man sich hinwenden kann. Und dann passiert was anderes. Man hört nicht nur in sich selbst hinein, sondern man hört Gott wieder neu reden und sprechen. Man bekommt eine Ausrichtung von ihm her, wo er in unser Leben hineinspricht und wo wir das anders wahrnehmen, als wenn das einfach nur so nebenbei im Alltag geschieht. Drei Bibelstellen, die in diese Richtung sprechen, was Gott tut in dieser Stille. Psalm 37, Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Also lern bei Gott zur Ruhe zu kommen, gerade in schwierigen Zeiten. Gerade wenn wir denken, boah, da ist so viel, was um mich herum ist, und ich hätte auch ein Recht, da irgendwie noch mir Gedanken zu machen, wie ich da aus der Sache gut rauskomme und für mein Recht zu kämpfen und meinen guten Ruf wiederherzustellen, es den anderen zu beweisen. Aber Gott sagt, hey, komm doch mal zur Ruhe bei mir, und ich kämpfe für dich und ich kläre das. Bei Gott zur Ruhe zu kommen und ihn wirken lassen. Psalm 85, Vers 9. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Wenn wir zur Ruhe kommen, dann hören wir Gottes Zuspruch für uns ganz neu, dass er in unser Leben hineinspricht: Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Frieden für dich. Ich bin mit dir unterwegs. Hab keine Angst. Und wir nehmen es für uns persönlich wahr, und es geht in die Tiefe. Es ist was anderes, wenn man hier sitzt und gepredigt wird und man nimmt das so oberflächlich irgendwie vielleicht auf, aber wenn du in der Stille bist und alle anderen Stimmen hast du abgestellt und Computer ist abgestellt und du bist auf Gott fokussiert und du hörst dieses leise Reden Gottes für dich persönlich, es macht mehr mit dir, es geht mehr in die Tiefe, du kannst es mehr greifen. Jesaja 50, Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ich glaube, dass wir in diesen Zeiten der Stille erfahren, dass die Ohren wieder aufgetan werden. Gott möchte reden und er möchte uns Perspektive geben. Er möchte uns zeigen, wo es weitergeht, wie es lang geht, was der nächste Schritt ist. Er möchte uns führen und Wegweisung geben. Wie kann das praktisch gelingen, dass wir in die Stille kommen? Hast du eine Idee für dich, wie das gelingen könnte? Du musst jetzt nicht 6 Tage wegfahren, ne? Das erschreckt dich vielleicht. Aber wie kannst du anfangen? Wie kannst du anfangen, dass du Stille einüben kannst? Wo hast du einen Moment in deinem Alltag, in deiner Woche, wo du sagen kannst, das ist nur Zeit, wo ich bei Gott bin, und auch bei Gott nichts tue, wo ich jetzt nicht meinen Bibelleseplan habe und sage, okay, ich muss jetzt hier das Kapitel durcharbeiten, sondern wo ich einfach mal zur Ruhe komme und höre, was er zu sagen hat. Ich glaube, dass die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt diesen Wunsch nach Stille haben. Manche, mit denen ich gesprochen habe, die haben diesen Wunsch noch nicht. Dann wird auch so eine Predigt nichts bewirken, wenn der Wunsch nicht da ist. Manche haben aber die Sehnsucht nach Stille und sagen, hey, super, ich will das mal ausprobieren. Dann bist du bereit dafür, dass du dich der Stille und Gott gegenüber an dem Punkt öffnest. Und bei anderen, dann ist es vielleicht noch nicht so weit. Man kann das ja nicht überstülpen, sondern du musst grundsätzlich sagen, ja, es hört sich interessant an, ich möchte Gott darin erleben, ich gehe diesen Weg und probiere es mal aus. Vielleicht ist es hilfreich für dich, dass du nicht einfach nur dann zu Hause sitzen bleibst, sondern dass du irgendwie so eine monotone Sache machst. Und da ist auch das Wandern und das Spazierengehen wieder gut. Du bewegst dich und das macht auch was, die Bewegung des Körpers, und du kannst dich besser konzentrieren, wenn du dich irgendwie bewegst und nicht einfach nur sitzt zu Hause und überlegst, ja, was passiert denn jetzt und wo ist Gott und was redet er, sondern du bist ganz normal unterwegs und wirst inspiriert durch die Natur, durch was auch immer. Vielleicht gibt es auch andere Rituale, die man tun kann, die ganz, ganz monoton sind. Das kann eine Hilfe sein, dass man runterkommt, dass man zur Ruhe kommt, dass man nicht irgendwie mit dem Kopf arbeiten muss. Schau doch mal, ob du nicht einen Ort der Ruhe etablieren kannst. Bei dir zu Hause, in deinem Garten, im Wäldchen nebenan. Irgendjemand hat mich auf die Idee gebracht, wir haben ja diese Gästewohnung hier bei uns nebenan. Wenn du keinen Ort der Ruhe hast und wenn du einfach mal eine Auszeit brauchst, dann sprich das doch mit dem Gemeindebüro ab und dann kannst du auch mal einfach tagsüber in der Gästewohnung sein. Ja, und dann kannst du da zur Ruhe kommen und es ist vielleicht einfacher für dich als zu Hause. Man kann auch gemeinsam Zeiten der Stille begehen. Also es ist keine Sache, wo man jetzt ganz alleine sein muss, immer nur, sondern das kann man in der Gruppe machen. Man könnte das sogar in der Kleingruppe machen, dass man sagt, wir als Kleingruppe, lass uns mal einen Tag der Stille gemeinsam verbringen. Und dann muss man klare Regeln abgrenzen. Ja, manche lachen schon. Das ist möglich. Die Männerwanderung zum Beispiel. Ja, nochmal kurze Werbung für die Männerwanderung. Da haben wir immer Zeiten der Stille, wo klar ist, in dieser Stunde wird nicht geredet. Alle sind unterwegs, da sind dann 15 Männer oder so. Und doch, Männer können sprechen, ja, unterwegs. Und dann ist klar, nein, wir sprechen nicht, sondern wir gehen mit einer Fragestellung oder mit einem Bibelvers, gehen wir wandern und tauschen uns nachher aus. Aber es gibt diese Zeiten der Stille. Man kann das ganz gut einplanen. Mach dir doch mal Gedanken, ob du nicht vielleicht Tagebuch schreibst, ob du nicht mal einen halben Tag dir Zeit nehmen kannst, das einplanen. Sei kreativ und probier es einfach aus. Mach es nicht zum Gesetz, dass in deinem Leben irgendwie so ein Gesetz ist, ich muss hier in die Stille kommen und so, sondern es ist ein Angebot, wo wir experimentieren können und schauen können, wie wir Gott darin erleben, dass Gott uns weitet und dass Gott uns mehr gibt und anvertraut. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte nochmal auf diese Punkte hinweisen, auf diese Hindernisse, weil ich glaube, das ist ein Knackpunkt für unser Leben. Diese Überflutung von Reizen, die Überfrachtung von Aufgaben und das Überangebot von Informationen. Wenn du in deinem Leben das erlebst, dass das Raum greift bei dir, dann möchte ich dich heute fragen, was willst du tun, dass das weniger wird in deinem Leben? Und was willst du ändern, damit du dich fokussieren kannst auf Gott und auf diese Stille bei ihm? Was willst du lassen? Wo musst du Sachen beschneiden in deinem Leben? Wo musst du neue Prioritäten setzen? Dann lade ich dich ein, dass du das heute festmachst und dass du Gott bittest, dass er dir dabei hilft und dass er dir Freude dabei gibt, ihn neu zu entdecken. Frag dich doch, wo wirst du ansetzen, damit du der Stille vor Gott mehr Raum geben kannst. Was möchtest du praktisch ausprobieren? Und sei mutig, Dinge auszuprobieren. Ein letzter Bibelvers, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Jesus steht vor der Tür. Tür und er klopft an. Und ich glaube, dass Jesus immer klopft. Also Jesus ist immer da und will mehr mit uns verbringen, mehr Zeit verbringen. Er will uns mehr geben, er will mehr Gemeinschaft mit uns haben. Und er klopft immer an. Und oft hören wir, glaube ich, dieses Klopfen nicht, weil wir so beschäftigt sind. Und weil da so vieles läuft in unserem Leben, wo wir einfach auf der anderen Seite der Tür stehen und unser Ding machen. Vielleicht hörst du heute dieses Klopfen an deine Lebenstür, einmal neu, mal wieder, ganz laut. Dann mach doch auf und sag, Jesus, ich möchte hier den nächsten Schritt gehen. Ich möchte etwas Neues ausprobieren. Ich möchte neue Stille erleben und dein Reden und dein Wirken erleben in meinem Leben. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Hartnäckigkeit und deine Liebe. Danke für dein Klopfen an unserem Leben. Danke, Herr, dass du uns kennst und dass du um alles weißt. Du kennst auch unsere Kämpfe, du kennst die Sehnsucht nach dieser Stille. Herr, danke, dass dein Herz für uns schlägt. Jesus, und du siehst auch, was in uns hochgekommen ist an Gefühlen, an Gedanken während der Predigt. Du siehst die Fragezeichen, die wir haben. Du siehst vielleicht manches, was wir ausprobiert haben und was nicht so geklappt hat. Du siehst all das, Jesus, und ich bete, dass du uns neu motivierst und da abholst. Bitte rede du hinein in unsere Lebenssituation und zeige du uns, wie diese Stille, wie dieser Raum der Stille in unserem Leben sich entfalten kann. Ich bete, dass aller Druck und aller selbstgemachte, fromme Leistungsdruck, dass er keinen Raum hat in unserem Leben. Ich bete, dass du uns ziehst durch deine Sehnsucht, dass du uns mehr geben möchtest, dass du uns mehr anvertrauen möchtest, dass du dich mehr zeigen möchtest. Herr, und schenke du uns das Gelingen dazu, dass wir eintreten in diesen Raum und dass wir uns neu kennenlernen, anders kennenlernen und dass wir dich und deinen Geist anders wahrnehmen. Ich bete, Herr, dass du uns praktisch in diese Zeiten hineinführst. Lass uns Erfahrung machen mit dieser Stille. Danke, dass du dich in der Stille finden lässt. Herr, so bete ich, dass du uns dienst durch deinen Heiligen Geist in dieser Zeit, die wir jetzt haben, dass du das, was ich gesagt habe, persönlich werden lässt, dass wir es greifen können für uns, dass Glauben wächst, dass Hoffnung wächst. Jesus, da, wo Leute hier sitzen, die zugeballert sind mit Terminen und mit Druck und mit Stress. Ich bete, dass in dieser Zeit des Lobpreises Hoffnung wächst in ihrem Leben. Hoffnung, dass du da bist und dass du Situationen verändern kannst, dass du Leben verändern kannst und dass du Lebensqualität mit dir bringst, die wir nicht immer greifen können und nicht immer sehen können, weil wir so zu sind mit all dem, ja, was an uns zerrt und zieht. Komm du mit deiner Hoffnung, Geist Gottes. Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung und Glaube, dass du wieder neu redest. Hoffnung und Glaube, dass du unsere wunden Punkte berührst und heil machst. Hoffnung und Glaube, dass du selbst im Alter noch etwas Neues schenken kannst. Jesus, danke, dass du an der Arbeit bist, an uns zu wirken. So beten wir, dass du weitermachst in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir ehren dich. Amen.